Guten Tag, liebe Geschwister. Einen schönen Sabbat zuvor, weil Gott in tiefster Nacht erschien, kann unsere Nacht weder traurig noch endlos sein. Ich kannte dieses Lied noch nicht. Ich habe es extra gewählt, weil ein Thema heute ansteht, das uns bewegt und immer wieder neu bewegen wird. Jesus ist dreimal gefragt worden und ganz zuletzt sagte er: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Pharisäer haben ihn gefragt: Wann kommt das Reich Gottes? Und seine Jünger: Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Und wir sehen, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Matthäus 24 berichtet von einer Antwort, die sehr lang ist, und Lukas 17 von einer kurzen Version, die heißt: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Schlagt mit mir auf, Lukas 17, ab Vers 20, da heißt es: Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es, oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In Matthäus ist das Himmelreich der Leitfaden des gesamten Evangeliums. Erst heißt es: Ihr müsst eure Denken ändern. Es geht um den persönlichen Sinneswandel. Im Griechischen steht da der Begriff der Metanoia. Buße ist der lutherische Begriff dafür. Es geht um die kindliche Annahme der eigenen geistlichen Armut. Wir haben das vorhin lang besprochen. Wir wissen auch jetzt, dass man sich mit 18 Monaten schon schämen kann. Das ist noch nicht ganz gemeint. Die Scham, um die geht es nicht, sondern es geht um die Annahme der eigenen Unwissenheit oder geistlichen Armut. Und auf der anderen Seite um die stete Bereitschaft zum kindlichen Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel. Das kleine Kind, das sich mit 18 Monaten schämt, weiß noch nichts vom Vater im Himmel, aber sieht die Mutter und spürt den Vater, denn wie ich hier an der Stelle schon mal gesagt habe, in der 22. Schwangerschaftswoche unterscheidet das Kind die Stimme von Vater und Mutter. Bernhard Österreich hat uns in seiner selbstkritischen Bußpredigt an dieser Stelle letzte Woche, es wurde schon daran erinnert von Boris, gezeigt, wie das heutzutage ist. Er meinte ja, das Bußbekenntnis hat keinen Platz im Gottesdienst. Und das ist wahr. Ich habe Daniel Schischka hier schon eine sozusagen stellvertretendes Bußgebet, ein Schuldanerkenntnis reden hören, aber es ist kein liturgischer Bestandteil unserer Gottesdienste, dass mitten im Gottesdienst alle sich besinnen, dass sie Sünder sind. Obwohl das oft Thema unserer Predigten ist, ist es kein liturgischer Teil, dass wir alle den Kopf senken und ein Schuldanerkenntnis sprechen. Das ist in der evangelischen Kirche normal, in der katholischen auch. Das ist kein Fehler. Aber worauf Bernhard hinweisen wollte, ist, dass wir im Vater Unser, und ich glaube, es wurde auch zitiert, die Bereitschaft sehen, mit Worten anzuerkennen, dass wir geistlich arm sind. Denn es heißt am Ende: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Auf der anderen Seite motiviert Jesus immer wieder mit Bildern vom Himmelreich diesen Sinneswandel, der ja erst eintritt, wenn wir schon gesündigt haben. Also weit nach den 18 Monaten, wo wir uns das erste Mal geschämt haben, in jedem Leben hat das irgendwann mal stattgefunden. Das Schämen mit Erröten früher als die bewusste Tat. Ich nehme mir was vor und tue es, obwohl ich weiß, dass es nicht das Richtige ist. Und ich habe ein Bild mitgebracht, wie Jesus als in einem Gleichnis vom Sämann davon spricht, dass er das Himmelreich verbreitet. Einfach dadurch, dass er Samen auswirft. Haben wir es? Dauert noch ein bisschen. Ich kann verraten, es ist Vincent van Gogh, der dieses Bild gemalt hat. Er hat Absinth getrunken, das sollte man lassen. Ich empfehle es keinem hier im Raum, denn das hat ihn dazu gebracht, die Farben so glühend, so attackierend zu sehen. Und in seiner Zeit sind auch zum ersten Mal Ölfarben möglich gewesen, um so etwas zu malen, was er gesehen hat in seinem Drogenrausch. Deshalb, diese Bilder sind unter Drogen entstanden und ich würde sagen, das ist auch so eine Frucht, von der Gott gesagt hat, die würde ich euch empfehlen, nicht zu nehmen, denn am Ende, ihr kennt das Schicksal von Vincent, aber das ist der Sämann. Jesus hat auch noch andere Bilder gewählt, um das Himmelreich, es ist nicht nur wie ein Sämann, sondern wie ein unscheinbares Senfkorn. Es fängt klein an und wird dann ein großer Baum oder ein Schatz, eine Perle im Acker. Der Kaufmann, der alles dahin gibt, um diese Perle zu erreichen. Oder es ist wie ein Netz, die Fischer nehmen viel ein mit dem Netz. Oder es ist wie ein gärender Sauerteig. Es setzt sich überall durch, aber unsichtbar und aber mit Macht. Es kann nicht aufgehalten werden. Jesus hatte Erfolg damit. Zachäus stieg vom Baum herab, wurde wie ein Kind. Also, dass er überhaupt schon auf den Baum gestiegen ist, war ja schon irgendwie die Andeutung, ich will wie ein Kind sein. Er war relativ klein, aber er wollte zugucken, was da ist. Und dann wurde er gesehen und komm mal runter. Und dann ist der Jesus auch noch mit ihm nach Hause. Und dann haben die zusammen Pläne geschmiedet, wie er das unrecht erworbene Geld den Armen zurückgibt. Und damit folgt er dem leuchtenden Beispiel von Matthäus, der ja auch Zöllner war in Kapernaum und der dieses Evangelium geschrieben hat, indem er von Zachäus berichtet, der vom Baum steigt und Jesus nachfolgt. Wer hat nun die Schlüsselgewalt für das Himmelreich? Jesus nimmt bei drei Bilder im Matthäusevangelium das Bild vom Hausherrn, der seine Arbeiter zu seiner Zeit einstellt, einige ganz am Anfang, andere in der Mitte, andere ganz am Ende, kurz vor Schluss. Aber auch vom König, der dann abrechnet mit seinen Knechten. Was habe ich euch für Talente gegeben? Und ihr wisst, es sind die unterschiedlichen drei, fünf oder nur eins. Und dann aber auch mit dem Sohn, dem er eine Hochzeit ausrichten will. Das Reich Gottes hatte also zwei Seiten. Es hat die Seite des Gerichts, die Hochzeit, die Abrechnung. Und es hat die Seite des Prozesses, der Umkehr. Einige Arbeiter sind früh gedingt und bekehren sich spät, andere, die lange nichts verstanden haben, aber kurz vorher noch angesprochen werden, und sei es am Kreuz zur Rechten von Jesus. Jesus warnt aber auch in seinen Gleichnissen, es ist nicht nur ein Köder, sondern er warnt davor, seht das Gleichnis von den Jungfrauen, das ja andeuten soll, das kann lang dauern. Für den, der früh sich bekehrt, ist die Zeit länger aushalten zu müssen, dass vor Augen eigentlich sich noch nichts ereignet. Mit dem Hinweis auf die Jungfrauen will er aber am Ende deutlich machen, dass es eigentlich nur um eins geht, und das sagt er in dem Satz: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Und mit Hinweis auf Elia sagt er uns noch etwas zur Warnung. Da heißt es in Matthäus 11, von den Tagen des Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Das bringt mich zu dem allgegenwärtigen Thema dieser Tage und zum Buch Daniel als Hintergrund zu den eben vorgeführten Gedanken vom Reich Gottes. Denn heute ist wieder Krieg in Europa. Die politische Ordnung Europas bis 1945 ist eine lange Kriegsgeburt. Kriege haben Europa geprägt wie kein anderer Faktor. Der Kalte Krieg sorgte dann für eine 70-jährige Pause und Stabilität. Der Kreml veröffentlichte am 12. Juli 2021 einen Aufsatz von Wladimir Putin über die Ukraine und 7 Monate später, am 24. Februar 2022, begann der offensichtlich völkerrechtswidrige Angriff mit vorheriger Ansage. Das war nicht das erste Mal, dass Putin von der Ukraine sprach. Einige haben die Ereignisse kommen sehen, die meisten von uns aber sind erst ziemlich spät aufgewacht. Don't worry, wir genießen doch, Gorbatschow sei Dank, neben der deutschen Vereinigung auch eine europäische Friedensdividende. Die Nachrichtenagenturen zeigen jetzt seit über 6 Wochen, heute ist der 45. Tag dieses Überfalls, täglich das Zynische, das Barbarische, aber auch das Heroische des Krieges. Und man müsste in Ergänzung zu dem, was wir zuletzt in der Sabbatschule hörten, sagen, jetzt sind es die Männer, die bleiben müssen. Bisher verließen 7 Millionen Menschen ihr Land, allein 2,5 Millionen nach Polen. Die weltweiten Kriegsfolgen sind jedoch jetzt schon absehbar. Es geht um Ernährung. Sieht so der dritte Weltkrieg aus, diesmal unter den Bedingungen einer hybriden, asymmetrischen Kriegsführung? Also es geht nicht nur um die Kampfhandlung in dem Land, es geht um ganz andere Dinge. Es geht um wirtschaftliche Stabilität, es geht um Einschüchterung. Angesichts der Sorge um die eigene Zukunft wächst auch das Bedürfnis nach der Einordnung der Ereignisse. Russland ist ein nachimperialistisches Imperium, entstanden aus den Expansionen des Zarenreichs. Gorbatschow und Jelzin haben dann nach oder für die Sowjetunion Fakten geschaffen, sie haben sie abgeschafft. Und ihr Nachfolger musste zunächst einmal wie ein Zuschauer alles hinnehmen. Aber jetzt will er das Ruder noch einmal herumreißen. Der Ausgang des Kriegs ist ungewiss. Schauen wir also nochmal zurück, etwas intensiver und weiter zurück. Wo sind wir hier? Wie beliebig ist Geschichtsschreibung? Ein Münchner Historiker schrieb kürzlich, Toleranz und Multikulturalität sind Eigenschaften, die oft unreflektiert dem Imperium zugeschrieben werden. Der Zwang zur Eindeutigkeit und das Erfinden von Geschichten gehört zum Nationalstaat. Schon länger lautete die postmoderne Frage, löst sich nicht alle Geschichtsschreibung bloß in kleine Geschichten auf? Ein Teppich von Geschichten, die aber keinen echten Zusammenhang haben? Oder wurde Geschichte nicht immer schon zu beliebigen Zwecken bloß erfunden? So fragen Menschen, die das Buch Daniel nicht kennen oder aber den eigenartigen Gebrauch, den Jesus in den Evangelien und Johannes in der Offenbarung davon machen. Jesus warnte vor dem Untergang Jerusalems. Ihr könnt das nachlesen im Matthäus 24, da wird das nämlich erwähnt. Und in Offenbarung 13 wird von Johannes angedeutet, wie auch die letzte christliche Supermacht auf Erden zum weltweiten Verführer wird. Aber der Reihe nach. Unser Planet ist zu 3/4 mit Wasser und nur mit 1/4 Land bedeckt. Seneca bereits vermutete neue Welten jenseits der Meere. Cäsar hatte gerade Gallien und danach Britannien erobert. Man wusste, da ist ein Meer, aber war nicht weiter nach Westen. Erst 1492 hat Kolumbus die neue Welt, die sogenannte Neue Welt entdeckt. Um Zugang zu schiffbaren Gewässern und die Kontrolle über Länder und Meere wurde immer wieder gekämpft. Der politische Katholizismus verteidigte eher das angestammte Land und der politische Protestantismus konnte oder musste sich seinen großen Einfluss erst über das Meer hinweg erobern. Galilei und Newton entdeckten den unendlichen leeren Raum. Die Europäer entschieden sich seither zunehmend darüber, welche Menschen und welche Dinge im Raum ihrer Vorstellung stehen oder sich bewegen müssen. Das politische Resultat kennt man in Gestalt der Kolonialreiche oder des Kolonialismus. Das christlich-europäische Völkerrecht folgte dem Dreischritt nehmen, teilen, nutzen, bewirtschaften, weiden, verwerten. Der Sinn und Kern dieses Völkerrechts war zunächst die Verteilung der neuen Erde. Erst im 19. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt des Imperialismus, bildete sich die moderne Idee des Nationalstaats gegen die Idee von Weltreichen aus. Dabei spielte der Gesellschaftsvertrag, ein Buch vom Hugenotten Jean-Jacques Rousseau, eine nicht unbedeutende Rolle. Das Buch erschien 1762. 1764 wurde Rousseau von einem korsischen Adeligen gebeten, Grundzüge einer Verfassung für die korsische Unabhängigkeit auszuarbeiten. 6 Jahre später wiederholte der polnische Abgesandte Michal Wilhorski dieselbe Bitte für sein Land. Freiheit war für die Menschen damals kein abstraktes Ideal, sondern ein konkretes Mittel der Selbstbehauptung. Bevor die entsprechende Verfassung in Kraft treten konnte, übernahm das zaristische Russland die Macht in Polen. Regiert von Kaiserin Katharina der Großen, einer Tochter von Fürst Christian August von Zerbst-Anhalt, geboren in Stettin. Am 3. Mai 1791 verabschiedete der Sejm, also das polnische Parlament, eine der ersten modernen Verfassungen in Europa, die auf Volkssouveränität beruhte. 4 Jahre später war der polnische Staat von der Landkarte verschwunden. Liquidiert durch die Heilige Allianz aus Russland, Preußen und Österreich. Wie funktioniert ein Imperium? Weltreiche ganz gleich, ob Land- oder Seereiche, funktionieren im Detail wohl einigermaßen unterschiedlich. Es gibt aber gewisse, wenn auch abstrakte Gemeinsamkeiten. Ein Imperium ist das Resultat von Expansionen durch Eroberung oder politische Kollaboration. Ein Weltreich oder Imperium verfügt über eine Armee oder Flotte, über einen Kontroll- oder sogar Repressionsapparat, also Nachrichtendienst braucht man dafür, oder Statthalter, die dann an der Stelle die Repression auch durchführen. Und es braucht einen sichtbaren Herrscher an der Spitze. Das muss kein König sein, obwohl die Bibel alle Herrscher so nennt. Schließlich besitzt es eine Herrschaftsideologie oder besser eine bestimmte politische Religion. Ich habe euch hier eine Folie vorbereitet, damit wir wissen, wovon ist hier eigentlich die Rede. Wir kennen nämlich Strukturen in Grundzügen auch, also eines Imperiums, auch aus der Bibel. Wenn ihr in der Mitte guckt, bei Daniel 8, ist eingezeichnet die drei Königreiche, beziehungsweise die drei Tiere, Gold, Silber, Bronze. Ich habe Bronze nicht so gut gefunden, deshalb ist es ein bisschen orange geworden, aber das ist gemeint. Wie klein dieser historische Abschnitt von Daniel ist, der Rest, auf den Daniel dann mit dem Vierten Reich hindeutet, das musste jetzt so ein bisschen auseinandergezogen werden. Alles ist violett. Und da dieses Bronzene wird dann nochmal durch das heidnische Rom, da ist es so ein bisschen sehr nah. Aber das stimmt auch überein, denn Griechenland und Rom haben sehr viel gemeinsam. Außer den vier Weltreichen, die im Buch Daniel genannt werden und ein Standbild formen, gab es jedoch einige dauerhafte Imperien, die nur beiläufig in der Schrift erwähnt werden. Einfach deshalb, weil sie nicht von zentralem, das heißt heilsgeschichtlichem Interesse sind. Ihr seht hier Ägypten, aber auch Byzanz oder China. Ferner hatten einige andere Imperien auch noch eine lange Dauer, obwohl sie lange nach der Erzählzeit der Bibel erst erscheinen. Das Osmanische Reich, das Britische Imperium und das bereits erwähnte Zarenreich. Das Britische Imperium ist der Universalerbe des Aufbruchs der europäischen Völker. Gemeinsam mit den Holländern setzte es sich 1588 gegen die spanische Flotte durch und errang für Jahrhunderte die unangefochtene Seeherrschaft und damit den weltweiten Handel. Damit überflügelte es beide iberischen Weltreiche, das portugiesische und das spanische. Beides Kolonialreiche, die ich jetzt hier nicht, damit es nicht noch komplizierter wird und voller, einfach rausgelassen habe. Seit dem Statut von Westminster 1931 wurde das Empire nur noch Commonwealth of Nations genannt, also ein gemeinsamer Reichtum der Nationen. Heute gehört dem informellen Reich des Commonwealth 54 Staaten mit über 2 Milliarden Menschen an. Das ist circa ein Drittel der Menschheit. Das Zarenreich nannte sich auch das Dritte Rom. Es ist auch das russische Kaiserreich. Der Mythos Rom ist seit Augustus imperial, das heißt nicht etwa national begründet. Die Pax Augusta oder auch Pax Romana sollte friedenswahrend, ethnisch und religiös ausgleichend sein. Aus der Bibel wissen wir, wie dieser Friede von der Peripherie aus gesehen wurde. Vom Zentrum Rom aus gesehen war die Provinz Judäa immer ein Unruheherd, bis der Untergang durch Krieg besiegelt wurde. Wir hörten schon, dass Jesus mit Bezug auf Daniel davon sprach, wann das sei. Der vorhin zitierte Hinweis des Münchner Historikers sollte besagen, Russlands Expansion des russischen Nationalstaats ist bereits unter den Zaren begonnen worden. Das Erfinden von Geschichte dient jetzt dem Erhalt des Imperiums. Die Polen kennen das aus ihrer eigenen Geschichte nur zu gut. Besonders bestürzend aber ist die Rolle der Kirchen in diesem Bruderkrieg. Putin beruft sich auf die Tradition des Kiewer Rus. Es geht ihm ganz ausdrücklich um Russen und Rechtgläubige in dem Aufsatz. Er geht dabei vor wie einst Katharina die Große, die den Polen in ihrer Zeit vorwarf, die orthodoxen Christen im eigenen Land zu unterdrücken. Die im lutherischen Glauben erzogene Monarchin, die aufgeklärt war, dachte dabei aber auch an die Protestanten in Polen. Die sozialistisch-säkulare Variante der Orthodoxie in Russland erwünscht sich heutzutage eine kindliche Furcht vor einer göttlichen Allmacht des Staates, der alles sieht, streng bestraft. Streng ist, also streng hinschaut und alles schrecklich bestraft, wenn es übertreten wird. Die Meldungen über systematische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung häufen sich. Mariupol, Butscha, Borojanka. Rührt diese ungerührte, kalkulierte Demonstration von Macht nicht auch von einem Zerrbild Gottes? Es gab schon länger zwei orthodoxe Kirchen in der Ukraine, aber nun sind sie erneut in ungeheure Spannung geraten. Schon Jesus wusste, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Bartholomäus I., der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, hat 2019 gegen den Willen des Moskauer Patriarchen Kyrill I., den obersten Bischof der autokephalen orthodoxen Kirche in der Ukraine anerkannt. Aber der Metropolit Epiphanius, sein Nachfolger, redet nicht mehr mit dem Ehrenpatriarchen Filaret, der 2014 das Schisma von Kiew aus angestoßen hat. Aber auch der Kiewer Statthalter der orthodox-russischen Kirche, der Metropolit Onufri, warf seinem Moskauer Patriarchen Kyrill I. nach dem Überfall vor, der Bruderkrieg wiederhole die Sünde von Kain. Dieser Krieg sei weder vor Gott noch vor den Menschen zu rechtfertigen. Aber der ehemalige KGB-Offizier, ein Buddy von Putin, Kyrill I., bleibt dennoch an der Seite seines Freundes und leitet die russisch-orthodoxe Kirche von Moskau. Die Beobachter der Medien im Westen vermissen außerdem eine eindeutige Verurteilung des Aggressors durch den Vatikan, derweil die päpstliche Diplomatie auf Hochtouren läuft. Der Grund: mit Blick auf das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 möchte der Vatikan den Gesprächskanal zum Moskauer Patriarchat unter allen Umständen offen halten. Es geht um die Wiederkunft Jesu durch die Einheit der Christenheit. Außerdem existiert im Westen der Ukraine, in dem Gebiet um Lemberg, das früher zu Polen gehörte, die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, und die ist eine römisch-katholische Teilkirche. Es gibt also drei Kirchen in Ukraine. Auf Malta hat Papst Franziskus den Ton dann kürzlich doch noch geändert, ohne den Angreifer beim Namen zu nennen. Nur ist offensichtlich, dass all diese politisch motivierten Einheiten doch noch weit entfernt sind von der Wahrheit und der Liebe des Neuen Testaments, des Neuen Bundes, geschweige denn von seiner Herrlichkeit, von der Jesus im hohepriesterlichen Gebet spricht. Zwei Herrschaftsverbände stehen einander gegenüber. Russland, der Bär, ist eigentlich eine imperiale Landmacht. Sie hat ihre Fähigkeiten zur See erst allmählich erkämpft. Die Krim wurde von Katharina der Großen 1783 im Krieg gegen das Osmanische Reich erobert. Mit dem gegenwärtigen Überfall auf die Ukraine wird das Imperium nun bitter verteidigt, wohl um im Rang nicht noch weiter hinter den USA und China zurückzufallen. Wir erleben derzeit also den Versuch einer Wiederherstellung und Wiederbelebung des Imperiums und einen entschlossenen Rückfall hinter die Idee des Nationalstaats, der sich allgemein erst seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt hat. Das Unrecht durch die dreifache Teilung Polens hielt bis 1918 an. Die historische Forschung zählt die Ukraine zur Pufferzone zwischen West und Ost, in der sowohl der Nationalsozialismus als auch der Stalinismus in der Vergangenheit besonders gewütet haben. Aber der Konflikt ist weltpolitisch noch viel komplizierter, denn die beiden Opiumkriege in der Mitte des 19. Jahrhunderts brachten den Außenhandel Chinas unter britische bzw. europäische Kontrolle. China erlebte ferner nach dem Ende des Kaiserreichs 1912 auch eine Zeit der japanischen Fremdherrschaft und schließlich 1949 mit der rot-chinesischen Revolution unter Mao Zedong eine neue Phase der Souveränität. Und Xi Jinping ist sozusagen die neue Füllung dieses chinesischen Selbstbewusstseins. Heute stehen zwei Herrschaftsverbände einander gegenüber. Die Russische Föderation und China fordern den supranationalen politischen Verband zwischen den USA und der Europäischen Union heraus. Für die EU kann man sagen, nach dem Ende des Alten Reichs, des sogenannten Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, blieb nach den zwei Weltkriegen nur ein informelles Imperium Romanum übrig. Beim Brexit konnte man die Bedeutung der Markt- und Außenwirtschaftskontrolle für ein Imperium beobachten. Es geht um rechtliche Standards, eigene Währung, Zölle und so weiter. Aber auch die Pax Americana ist eher ein informelles Imperium, das antikoloniale Selbstverständnis der USA besteht seit der formellen Ablösung vom britischen Kolonialreich 1776, vom britischen Empire. Nur diese kulturelle Ablösung von den britischen Wurzeln hat die multikulturelle Gesellschaft bis heute nie vollständig vollzogen. Wie Rom kann die USA auch als eine imperiale Republik genannt werden. Ihr internationales Interesse wurde in den letzten zwei Jahrhunderten von einer einzigen außenpolitischen Doktrin definiert, aber die Monroe-Doktrin bedeutete wie das Wort Gottes für verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten viele Dinge, sagte Gerdy Smith. Das Interesse an einem weltweiten Handelsimperium ist seit der Präsidentschaft von Donald Trump schwächer geworden. Dennoch wird die strategische Hegemonie der USA bis heute durch 7000 Militärstützpunkte weltweit gesichert. Kants Idee vom ewigen Frieden, Stichwort Wandel durch Handel, ist mittlerweile deutlich an eine machtpolitische Grenze gekommen. China und die USA, Russland und die EU schenken sich nichts mehr. Die Rolle der USA ist aber auch aus innenpolitischen Gründen immer instabiler geworden. Schon Johannes sah das Lamm mit den zwei Hörnern reden wie ein Drache. Wolfgang Streeck, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, erkennt aber auch in der EU ein unvollendetes und unvollendbares liberales Imperium im Stadium seines absehbaren Scheiterns. Und wir leben mitten drin, auf dem Boden des ehemaligen Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Daniel sagte für Europa schon viel früher voraus, sie werden sich zwar vereinigen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. So wie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Daniel Kapitel 2, Vers 43. Wann kommt das Reich Gottes? Wir leben in einer Zeit des Interregnums, eine Situation, in der das Alte stirbt und man kann sagen, das alles ist das Alte und das Neue nicht zur Welt kommen kann. Diese Zeit kennt unterschiedliche Krankheitserscheinungen. Jesus vergleicht diese Erscheinungen mit Wehen einer Schwangerschaft. Er nennt Verführung und Bedrängnis, Kriege und Kriegsgeschrei, Hungersnöte und Erdbeben. Alles das haben wir heute aktuell. Bedrängnisse machen verführbar. Verführung und Bedrängnis hängen systematisch zusammen und auch Jakobus weiß das und beginnt seinen Brief genau mit beidem. Denn weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Bibel nennt diese Zeit auch Zeit des Endes, letzte Zeit oder letzte Tage. Neben Daniel gibt auch der Prophet Joel hier wichtige Hinweise. Es gibt aber auch positive Nachrichten. Denn auf die Gerechten wartet ein unerschütterliches Reich, sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 28. Und die gute Botschaft vom Himmelreich wird bis zum Ende, Zitat, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker gepredigt werden, sagt Matthäus 24, Vers 14. Paulus sagte uns, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Im Philipperbrief sagt er das. Und das Buch Daniel spricht es noch deutlicher aus. Die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Daniel 7, Vers 18. Nur Jesus kann es noch etwas poetischer sagen und ich bitte um das nächste Bild. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Und Jesus deutet das Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13. Der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Verse 37 und 38 im Kapitel 13 von Matthäus. Im Buch Daniel wird eine Machtübergabe beschrieben von dem einen, der uralt war, an den Menschensohn. Gleich anschließend in Daniel 7, Vers 14 heißt es, der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Aber findet diese Übergabe erst am Ende der Zeit statt? Wenn man Jesus im Lukas-Evangelium 17 beim Wort nehmen darf, dann ist mit der effektiven Übergabe des Schlüssels zur Macht schon längst vor dem jüngsten Gericht zu rechnen. Er antwortet nämlich auf die Frage, wann kommt das Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus baut sein spirituelles Reich mitten in die Zeit. Es ist nicht von dieser Welt. Es geschieht inwendig in euch, in mir, in uns. Das bestätigt uns auch Johannes, der folgende Worte Jesu überlieferte: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Schon Daniel machte deutlich, dass der ewige Friede das Ziel der himmlischen Bürgerschaft ist. Kants Idee vom Frieden durch wirtschaftliches Handeln war doch nur ein vorläufiges Mittel. In der Ukraine herrscht Krieg und Terror. Wir hören schon den Ruf nach einem Gericht, das die Gerechtigkeit wiederherstellen kann. Das Gericht, das das vermag, wird aber nicht in Den Haag tagen. Lasst uns beten. Lieber Vater, die Einschläge rücken näher und wir sind mittendrin. Wir wissen, dass es drei Botschaften gibt, die wir verkündigen, aber die auch an uns gerichtet sind. Dein Gericht kommt, Babylon ist gefallen und wir sollen deine Gebote halten, uns an dich halten. Und dir vertrauen, dass du unser Schutz und unser Schild bist. Natürlich wird alles erschüttert, was erschüttert werden kann. Nur dein Reich können sie nicht erschüttern. Unser Leben ist vorläufig. Wir warten auf das ewige Evangelium. Und es gilt, den zweiten Tod zu vermeiden. Der erste tritt ein, wenn es Zeit ist. Ich bitte dich, hilf uns vertrauen. Hilf uns, auf den Sämann zu schauen, auf seine Sonne, auf die Sonne der Gerechtigkeit zu hoffen. Und hab Dank für alle Menschen, die etwas für dein Reich riskiert haben, auch wenn sie es, wie Vincent van Gogh, dessen Bruder Theologe war, beinahe selbstzerstörerisch taten. Hab Dank, dass du uns treu bist in Jesus, dass du uns annimmst. Wir wollen dir treu sein. Hilf uns dabei und hab Dank im Namen Jesu Christi. Amen.